wir waren immer bei der Stewardessen und hinten haben den Vorhang zugemacht und haben hinten geraucht. Also wir haben ja auch im Bus geraucht. In Bremen oder auch in München haben wir im Bus geraucht. Also ich weiß gar nicht, was da so schlimm dran ist.
Ja, moin da draußen und sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieber Fußball, dem Interview-Podcast von Sport1. Heute mit einem Mann mir gegenüber, dessen Markenzeichen als Fußballer ein ausgesprochen feiner rechter Fuß war, mit dem er im Grunde zaubern konnte. Ich erinnere mich an eine Einwechslung mal, nur für den Freistoß für Werder Bremen. 0-0 in der 90. Basler zeigt an, wechsel mich ein, er kommt rein, trifft und abpfiff. Heute ist sein Markenzeichen sicher auch eine Stimme, die auch einiges über sein Leben erzählt. Laura Papendieck fasst uns Super Mario jetzt mal kurz zusammen.
Unser lieber Fußballstar heute begann seine wunderbare Karriere als 6-jähriger Mini-Mario in der Pfalz. Beim VfL Neustadt an der Weinstraße. Nach einigen Jahren in Kaiserslautern, bei Rot-Weiß Essen und Hertha BSC eroberte er sich relativ spät mit 25 einen Stammplatz in der Bundesliga. Und das bei Werder Bremen. Ein Dutzend Zauberfreistöße und eine Torjägerkanone später wechselte Super Mario dann zum FC Bayern. Und da ging die Party erst richtig los. Er machte 30 Länderspiele, gewann im Grunde die Champions League und spielte in der Qatar Stars League gegen Stefan Effenberg. Doch das war noch längst nicht alles. Hier ist der Autor von Eigentlich bin ich ein super Typ. Einer der ehrlichsten Typen im deutschen Fußball. Regler hoch für Mario Basler.
Ja, da sitzt er. Hallo Mario.
Hallo Tobi.
Hi. Ist mir eine große Freude. Wir sitzen hier in den Katakomben quasi des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. Und Laura hat gerade deine Biografie angesprochen. Jetzt sehe ich auf deinem, was ist das, so ein giftgrüner Kapuzenpulli?
Werder Bremen-Farben, Tobi, Werder Bremen.
Ja, das geht eigentlich eher ins Wolfsburg.
Nein, auf gar keinen Fall. Tobi, hör auf mit deiner Dinge.
Ich habe mich gefragt, als ich den Titel deiner Biografie gelesen habe, dieses eigentlich, brauchst du das denn? Eigentlich bin ich ein super Typ. Wenn einer selbstbewusst ist und sagt, er ist ein super Typ, dann doch eigentlich du, oder?
Ja, das war ja nicht auf das Selbstbewusstsein gemünzt, sondern ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja jemand, der gerne die Wahrheit sagt. Und das erwarte ich auch von den Menschen. Und wenn ich dann merke, es lügt jemand oder es ist jemand so hinterlistig, dann kann ich auch anders sein. Aha. Deswegen ist ja das auf das eigentlich darauf gemünzt, dass ich auch anders sein kann, wie man mich normalerweise kennt. Sehr zurückhaltend, Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist eigentlich das eigentlich
gemeint. Alles klar, beim Podcast muss man manchmal den Gesichtsausdruck des Gegenübers beschreiben. Da war ein breites Grinsen, als du gerade von zurückhaltend über dich gesprochen hast. Aber erzähl mal eben so, wie war es denn mit dem Thema Selbstsicherheit oder Selbstbewusstsein bei dir? Auch vielleicht Jugend, Kaiserslautern. Warst du dir schon total sicher, dass du es mal schaffen kannst, schaffen wirst?
Naja, total sicher nicht, aber ich war natürlich schon der Jugend von mir überzeugt. Also ich, die Geschichte, um die mal anzufangen, wie ich das erste Mal auf dem Betzenberg war, da war ich 12 oder 13, hat mich mein Papa freitagabends mit auf den Betzenberg genommen und ich stand dann in der Kurve und nach diesem oder während diesem Spiel habe ich eigentlich gedacht, das möchte ich auch irgendwann mal haben, dass ich da unten rumrenne. Und wenn ich ein Tor schieße oder wenn ich gut spiele, dass mir die Leute applaudieren, zuklatschen und meinen Namen rufen. Und das war eigentlich in jungen Jahren schon so, habe ich mir das schon überlegt, das will ich unbedingt haben. Und ich wusste, dass ich ein bisschen Fußball spielen kann. Und ich war von mir schon immer überzeugt. Als Vertragsamateur habe ich ja einen Vertrag als Profi damals nicht gekriegt und habe dann dem Präsidenten gesagt, dann gehe ich halt woanders hin, weil ich mache keinen Vertragsamateur, weil ich bin besser wie jeder, wo da beim FCK im Moment rumrennt. Und dann bin ich ja auch in die zweite Liga nach Rot-Weiß Essen gegangen.
Ein Spiel hast du, glaube ich, gemacht dann am letzten Spieltag. Und da stand aber im Grunde schon fest, dass du den FCK verlassen wirst und einen Schritt sozusagen zurück machst, um nach vorne
Genau, also ich habe dann das letzte Spiel in Leverkusen gemacht, weil dann die Superprofis ja alle keinen Bock mehr hatten im letzten Spiel, es ging ja um nichts mehr und da waren viele krank und verletzt und wie auch immer und dann durfte ich spielen bei 45 Grad im Schatten, haben 1-0 in Leverkusen gewonnen, Frank Hartmann hat ein Elfmeter-Tor geschossen und da war aber schon klar, dass ich nach Rot-Weiß Essen gehe und ja lieber den Schritt zurück mache, dass ich einen Profivertrag bekomme und ich wusste auch, dass ich dann spiele. Und deswegen bin ich vom FCK weggegangen, weil ich keinen Profivertrag bekomme.
Und überhaupt zum FCK gekommen damals in der Jugend, bist du, weil du ihnen aufgefallen bist oder hast du dann einfach gesagt, nachdem du mal im Stadion in der Kurve standst, da melden wir mich jetzt an? Oder?
Nein, ich hab das große Glück gehabt, der leider verstorbene Hans-Günter Neuss, ein guter Freund von mir, der war damals bei uns in Neustadt bei unserer ersten Mannschaft Trainer und wir hatten Oberliga gespielt mit der ersten Mannschaft und wir hatten damals mit der ersten Mannschaft gegen die A-Jugend Kaiserslautern gespielt, gegen Ernst Diehl, der war ja damals Trainer in der A-Jugend und dann hat er mich da in der ersten Mannschaft mitspielen lassen als B-Jugendlicher und nach dem Spiel haben sie sich dann über mich unterhalten und der Ernst Diehl wollte dann, dass ich zum ersten Jahr A-Jugend dann auch nach Kaiserslautern komme. Und das war dann so, dass er mich nach einem halben Jahr in Kaiserslautern in der A-Jugend wieder rausschmeißen wollte, weil ich natürlich immer gemacht habe, was ich wollte, also wie dann später auch.
Ach so, also auch in der Jugend schon.
Auch in der Jugend schon, aber das war so ein kleiner Warnschuss für mich und ja, und dann kamen die Hallenturniere und jeder weiß ja, dass ich in der Halle sehr gerne gespielt habe, musste ja nicht so viel laufen, konnte ja immer schön draufballern und deswegen, ja, und dann habe ich mich zusammengerissen. Und wie gesagt, dann wurde das eine Jahr Vertragsamateur und dann bin ich weggegangen nach Rot-Weiß Essen.
Hat dein Talent dich im Grunde damals schon auch immer mal wieder gerettet?
Ja. Schon? Ja, ich glaube, dass natürlich die fußballerische Fähigkeit mir natürlich, es hat mir im Profi-Dasein leichter gemacht. Also es ist natürlich immer sehr schwierig für einen Trainer, einen überragenden Fußballer, so wie ich es natürlich auch war oder bin heute noch mit 52, den auf der Bank sitzen zu lassen. Wenn man natürlich weiß, welche Qualität ein Spieler hat, dann lässt man den ungern auf der Bank sitzen. Und das wusste ich natürlich. Deswegen habe ich natürlich auch die eine oder andere Trainingseinheit gefehlt und habe aber dann trotzdem samstags wieder gespielt.
Was würdest du denn sagen, was ist ausschlaggebender, um es zu schaffen? Talent oder der Wille oder vielleicht auch richtige Zeit, richtiger Ort? Was sollte ganz oben stehen?
Na, ich glaube, dass du, wenn du Fußballprofi sein willst.
Ja, gerade auch Jüngere, die ganz sicher auch zuhören sozusagen. Es gibt ja sehr viele, denen dann auch schon in jungen Jahren gesagt wird, du bist einer, du kannst es schaffen, ne? Aber
das sagt man ja zu vielen, ne? Ich glaube, man muss als erstes mal, muss man vor sich selbst überzeugt sein. Und ich habe immer den Sportlerwillen gehabt. Das war in der Schule schon so. Das war egal, was ich eben gemacht habe. Ich wollte immer gewinnen und das habe ich dann natürlich auch im Fußball immer auf dem Platz, egal wie es stand. Bei mir ging das immer weiter. Ich kann mich daran erinnern, wir haben ja mit Bremer 3-0 zurückgelegen und haben dann ab der 66. Minute das Spiel noch gegen Anderlecht 5-3 gewonnen im Champions League Spiel. Also der Wille. Der Ehrgeiz, der muss da sein. Aber ich glaube, dass es wichtig ist für jeden einzelnen Spieler, wenn du eine gewisse Qualität hast, die versuchen zu verbessern und den Trainer immer so zu überzeugen, ob das im Training ist oder in den Spielen, dass er nicht an dir vorbeikommt. Entscheidend ist, wenn du spielst, dass du Vorlagen gibst, dass du Tore selbst schießen kannst, dass du gut flanken kannst, wie auch immer, dann kann ein Trainer nicht an dir vorbei.
Wie hast du dann auf die reagiert, die dir im Laufe deiner Karriere immer wieder gesagt haben, sowas wie ja, wahnsinniges Talent, ne, was der am Ball kann. Aber wenn der jetzt noch diesen maximalen Ehrgeiz hätte, ne, oder ich weiß nicht, Bernd Stange hat es, glaube ich, mal gesagt, der
bis zum
mal
Hals.
Hertha trainiert hat, ne? Genau, bis zum Hals. Du weißt es also, ja, ne? Bis zum Hals.
Ja, gibt
Weltklasse,
ja
darüber Kreisklasse so. Ne? Also glaubst du hättest mit mehr Einsatz auch noch mehr erreichen können oder mehr Ehrgeiz?
Ich glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass ich so wie mein Leben verlaufen ist und so wie ich auch mein Leben gelebt habe, das habe ich einfach gebraucht. Ich habe ja theoretisch 4 Stunden Schlaf haben mir gereicht vom Champions League Spiel und habe trotzdem sehr, sehr gute Spiele gemacht. Also ich glaube, Wenn ich mein Leben geändert hätte, dann hätte ich vielleicht nicht diese Qualität auf den Platz bringen können. Ich wusste natürlich, wenn ich freitagsabends weg war und samstags war Spiel, hat natürlich jeder drauf gewartet, wenn er schlecht spielt, gibt's ein paar auf die Murmel. Und das war natürlich auch vielleicht für mich auch ein gewisser Anreiz, immer samstags da sein zu wollen, weil die Leute oder auch die Journalisten natürlich drauf gewartet haben, mir mal irgendwas in die Fresse zu hauen.
Und wenn wir mal ehrlich sind, so ein asketisches Leben, wie es jetzt einige Fußballer führen, ganz ohne Nikotin, ohne Alkohol, im Grunde auch nur Grünzeug auf dem Teller statt
regelmäßig auch im Fleisch.
Das hätte nicht funktioniert, oder?
Nein, Mario Basler? Nein, ich habe freitagsmittags in Kaiserslautern, ich bin nach dem Abschlusstraining runtergefahren auf den Messeplatz, bin an die Currybude gefahren, habe noch schnell eine Currywurst gegessen, habe Samstag oder freitagsabends mir aufs Zimmer einen Wurstsalat mit Pommes bestellt, also um 10:30. Aber ich muss dazu sagen, Tobi, ich habe nie eine Zerrung gehabt. Ich habe nie eine Faserriss gehabt in meinem Leben. Und heute, du weißt es selbst, du bist lang genug dabei. In jedem Spiel steigt irgendeiner verletzt aus, weil er einen Faserriss hat, weil er eine Zerrung hat oder wie auch immer. Ich kann sagen, ich habe nie große Verletzungen. Meine längste Verletzung, die war 6 Wochen. Da habe ich die Patellasehne, war eingerissen. Und sonst Bänderrisse, ja, da habe ich trotzdem
mitgespielt. Das war mal in Bayern dann, als ihr damals die Reha gemacht habt, die Geschichte?
Ja, genau, ja, das war zuvor. Aha. Bayern war damals nach der Suspendierung, das war eine andere Geschichte. Aber ja, und deswegen, ich kann gar nicht nachvollziehen, dass man heute mit in der 88. Minute noch sich eine Zerrung holen kann.
Ja, gut, vielleicht wurde natürlich damals möglicherweise auch anders trainiert als heute, nicht möglicherweise, sehr sicher sogar, ne? Oder?
Ja, gut, aber die Frage ist, man kriegt ja oft die Frage gestellt, früher war alles schlechter, heute ist alles besser. Nee. Wir haben früher doch sicherlich nicht schlechter Fußball gespielt wie die heute. Heute ist es halt der diagonal abknickende Sechser. Das ist ein Scheißdreck. Das ist für mich ein absoluter Scheiß, wenn ich sowas höre. Fußball, die machen Fußball komplizierter, wie er eigentlich ist. Weißt du, Fußball wird 11 gegen 11 gespielt wie 54, 74, 90 und 2014. Es wird ja nichts anderes gemacht, aber heute ist es so, heute musst du ja das, du musst körperliche Voraussetzungen haben. Scheiß drauf, wenn einer gut spielt, wenn einer dir 20 Tore garantiert, dann scheiß drauf.
Dann findest du auch einen Platz für den.
Und wenn er halt nur 80 Minuten Vollgas gibt, dann gibt er mal 80 Minuten, aber das, was mir andere vielleicht in 180 nicht geben können. Also ich finde das ein totaler Quatsch. Früher hat man nicht, wir haben früher auch Kuba-Test gemacht in 12 Minuten, das machen sie heute auch. Die machen heute ja nichts anderes. Heute heißt es nur anders.
Du bist nach Kaiserslautern im Grunde im Zweijahreswechsel dann sozusagen, im Zweijahresrhythmus gewechselt.
Stetig verbessert.
Essen, Hertha haben wir eben schon gesagt.
Genau.
Dann kam Werder mit Otto Rehhagel. Hat das so gut funktioniert, weil er wusste, wie er einen Mario Basler zu Höchstleistung kriegt, nämlich mit möglichst langer Leine?
Er hat's verstanden. Er hat's einfach verstanden. Wir haben ja, es war ja damals in Bremen nicht nur ich, sondern es war ja auch ein Uli Borowka dabei, ne? Der sicherlich auch nicht der Profi war, wie man sich ihn vielleicht vorgestellt hat. Aber wir waren in den Spielen halt alle da. Wir waren zusammen unterwegs. Wir sind nachts aus dem Hotel mal abgehauen, haben aber den nächsten Tag gespielt und haben unsere Spiele gewonnen. Also für mich ist nochmal, musst du jeden Spieler individuell behandeln. Also du kannst nicht sagen, nee, alle müssen das. Nein, du musst jedem seine Stärken rauskitzeln und jedem Spieler seine Stärken erkennen. Und da musst du ihn einsetzen. Und wenn einer zweimal die Woche nicht trainiert, weil er mir dann samstags garantiert, dass er trotzdem seine Leistung bringt, dann liegt er halt 2 Tage mal mehr auf der Massagebank wie ein anderer Spieler.
Also wenn du mal wieder zu spät zum Training gekommen bist und aus dem Cabrio den schwitzenden Kollegen zugewunken hast.
Genau, die haben noch gehobt vorher, dass ich da bin.
Dann haben die gemeckert und geschimpft oder haben die tatsächlich eher auf die Zunge gebissen, weil die wussten, der ist wichtig für uns. Und ich meine, du bist torschützenkönig geworden als Mittelfeldspieler mit 20 Buden oder was, ne? Dazu
genau.
Noch fast die gleiche Anzahl an Vorlagen.
Und da habe ich ein halbes Jahr nicht trainiert, Tobi. Also der Otto Rehhagel hat es ja der Mannschaft auch erklärt. Der Mario trainiert die ganze Woche nicht, ich habe ja nur das Abschlusstraining mitgemacht. Freitags, So, da haben wir ein Spiel gemacht, eine Dreiviertelstunde, das hat mir ja auch gereicht. Und dann haben wir samstags gespielt. Ich habe die Tore vorbereitet oder selbst die Tore geschossen. Und in diesem Jahr, wo ich ein halbes Jahr nicht trainieren konnte, hätte ich natürlich normalerweise operiert werden müssen an der Leiste. Otto wollte das aber nicht. Er hat gesagt, nein, dann trainierst du die ganze Woche nicht. Machst Abschlusstraining, Dreiviertelstunde mit. Samstag spielst du. Sonntags bleibst du wieder zu Hause. Das hat er der Mannschaft erklärt. Und die Mannschaft hat das akzeptiert aus dem einfachen Grund, weil ich ihnen die Punkte garantiert habe. Und in diesem Jahr, wie du es gerade schon gesagt hast, bin ich Torschützenkönig geworden mit 20 Toren.
Sag ich, würde heute nicht mehr funktionieren.
Ja, würde vielleicht nicht mehr funktionieren, weil die Spieler halt völlig überzüchtet sind. Also nochmal, ich glaube einfach, auch viele Verletzungen, da kann man mir erzählen, was man will. Das ist einfach so, die natürlich gesunde Ernährung ist für das Leben vielleicht ganz gut, aber ich lebe heute nicht anders wie damals als Profi. Ich rauche nach wie vor meine Zigarette. Ich gehe gerne mal einen Wodka Lemon trinken, wenn es sein muss. Ich bin viel unterwegs. Ich schlafe auch nachts nach wie vor sehr wenig. Mir reichen 3, 4, 5 Stunden Schlaf. Und ich bin kerngesund. Ich mache jedes halbe Jahr meine große Blutuntersuchung, alles. Also jeder Arzt sagt mir, ich muss ein biologisches Wunder sein, weil er kann bei mir nichts feststellen. Ist ja kein Ratschlag für andere, dass sie das auch machen sollen. Vielleicht habe ich wunderbare Gene. Müller-Wohlfahrt hat mal zu mir gesagt, ich habe ein wunderbares Heilfleisch. Also ich habe nach einem doppelten Bänderriss, ins dritte Band war angerissen, habe ich 4 Tage später habe ich wieder im Champions League Spiel gespielt. So, vielleicht habe ich gewisse genetische Voraussetzungen, die vielleicht außergewöhnlich sind. Ja, ich habe nie große Krankheiten gehabt. Ich habe mal einen Schnupfen wie jeder andere auch, aber ich muss sagen, ich fühle mich pudelwohl. Und ob es heute nicht mehr geht, ich glaube, es gibt viele Spieler, die auf der Strecke bleiben, weil die Nachwuchsleistungszentren einfach diese individuellen Spieler, die sicherlich da draußen auf dem Bolzplatz rumrennen, die kriegen einfach die Chance nicht. Die werden alle in ein Korsett gezwängt, die werden ausgewählt. Und wenn du nicht in dieses System passt, dann hast du einfach keine Chance. Aber das finde ich traurig.
Wie hast du es denn selbst gehandhabt? Du hast auch im Profibereich als Trainer gearbeitet, dritte Liga zum Beispiel Burghausen oder RWO auch Oberhausen. Ne? Mhm. Wie bist du mit den Spielern umgegangen, deren eigener Kopf vielleicht dann auch mal wichtiger war als die Karte Mannschaftsgefüge, sage ich. Gab es die Spieler bei dir auch?
Die gab es bei mir sehr viele sogar. Klar, haben natürlich viele versucht oder etwas probiert, weil sie natürlich meinen Lebenslauf wussten. Ist ja klar, hat man ja jede Woche lesen können. Und klar, ich habe natürlich auch den einen oder anderen Spieler, ich wusste das ja, viele Spieler, die haben sich zum Beispiel abends immer, gerade in Essen, bei Rot-Weiß Oberhausen, haben sich zum Beispiel abends getroffen, freitagsabends, samstags haben wir gespielt, zum Pokerspielen. Die waren aber so schlau, dass sie es noch gepostet haben auf Facebook. So, also ich musste gar nicht irgendwie rumfahren oder mich musste gar keine anrufen, sondern ich habe ja gewusst, wer dabei ist. Ich habe dazu auch gar nichts gesagt. Hab mir natürlich an einem Tag darauf, samstags das Spiel angeguckt und da waren natürlich auch mal 2 Stück dabei, die wusste ich ja, die haben halt Poker gespielt, vielleicht auch eine ganze Frühe, die wirkten auf dem Platz sehr müde. Gut, die mussten natürlich dann nach dem Spiel noch eine kleine Laufeinheit machen, wo ich gesagt habe, während dem Spiel nicht gelaufen, freitagsabends aber Poker gespielt, bis schön morgen um 2, 3, wenig geschlafen. Die Müdigkeit muss man dann aus den Beinen kriegen und da mussten die Spieler dann auch mal danach noch laufen. Oder an einem Sonntagmorgen, wenn die Auswechselspieler trainiert haben separat und die anderen, die gespielt haben, sind nur ausgelaufen, dann mussten halt 2 von den 11 dann mit den anderen mit trainieren. Aber vom Grunde her...
Weil wer eine Extrawurst sozusagen will, der muss auch performen.
Wenn du sie einforderst, ist doch kein Problem. Dann zeig's mir doch auf dem Platz. Gib mir doch das auf dem Platz zurück, was ich von dir erwarte, was deine Mitspieler von dir erwarten. Und wenn du mir das gibst, dann ist doch alles gut. Aber wenn du mir es nicht gibst, dann musst du halt das machen, was du während den 90 Minuten nicht gemacht hast, nämlich keine Tore vorbereitet, keine Zweikämpfe gewonnen, zu wenig gelaufen vielleicht. Dann musst du das halt nach dem Spiel, entweder direkt nach dem Spiel oder einen Tag später nachholen. Ist aber nochmal kein Problem. Ich bin auch zu meinen Spielern hingegangen und habe zu denen gesagt, du siehst ein bisschen müde aus, du bleibst heute mal drin. Nein, ich will, nein, er sagt, du bleibst drin, leg dir auf die Massage, lass sie massieren, da fährst du, ich erkenne, ich habe das auch viel erkannt, ne, oder die Spieler sind dann auch mal zu mir gekommen und haben gesagt, oh Mario, oder Trainer, ich fühle mich heute nicht gut, ich möchte, kann ich heute mal drin bleiben, aber ich wusste natürlich, dass der Spieler einen Tag vorher unterwegs war. Dann habe ich nicht zu dem gesagt, nee, du kannst drin bleiben, sag ich, nee, du warst doch gestern Abend unterwegs. Dann kriegt er einen roten Kopf, dann sag ich, jetzt gehst du auf trainieren. Wenn du gestern zu Hause gewesen wärst, kein Problem. Aber du warst doch gestern unterwegs, also so müde kannst du nicht sein. Das gibt's natürlich auch.
Kann man daraus denn einen Rat ableiten, den du jungen Spielern heute gibst, wenn sie dich fragen? Also lieber Klappe halten und einsortieren sozusagen? Oder eigene Haltung, auch mal Widerworte dem Trainer gegenüber?
Das ist schwierig. Eine ganz schwierige Frage, Tobi. Also ich glaube, in der heutigen Zeit ist es sehr, sehr schwierig. Da musst du, ich glaube, die Vereine legen da unheimlichen Wert drauf. Deswegen nochmal die Nachwuchsleistungszentren, auf die gebe ich nicht viel. Also für mich muss man die abschaffen, weil du jedem Spieler, den du in den Nachwuchsleistungszentren aufbaust, dann kaufst du irgendwer her, der ist von morgens bis abends in dem Nachwuchsleistungszentrum, die ganze Familie wird dann eingekauft. Von Berlin müssen sie dann nach München ziehen, die kriegen einen Job und. Dann dürfen die 4 Jahre im Nachwuchsleistungszentrum, da sind sie nicht gut genug, es reicht nicht, weil die körperliche Entwicklung vielleicht stehen geblieben ist. Dann wirst du fallen gelassen. So, ich glaube, dass du die Spieler viel mehr auf dem Bolster.
Also du meinst, dass man das Leben nebenher verlernt, sozusagen?
Ja, ist doch klar. Tobi, guck mal, heute sind doch die Spieler meines Erachtens sehr verweichlicht. Also, wenn sie einen Kratzer haben, wenn ich die als sehe, wenn sie dann auf dem Platz da 15 Rollen machen, weil sie am Fuß getroffen worden sind, halten sich aber den Kopf, da können die mich kaputt lachen zu Hause, weil 28 Kameras im Stadion. Ich muss das immer wieder sagen, wir früher, ich gehe mal davon aus, du auch, wir sind früher noch auf einen Baum geklettert, sind mal vom Baum abgerutscht und haben mal eine Schürfwunde gehabt. Das hat im ersten Moment wehgetan. Heute, was machen sie denn heute? Heute geht keiner mehr klettert mehr auf den Baum, sondern die hocken im Nachwuchsleistungszentrum drin, haben morgens ihre Schulung, dann gehen sie auf den Trainingsplatz, dann machen sie ihre Hausaufgaben, dann machen sie ihren Mittagsschlaf, dann gehen sie auf den Trainingsplatz und dann machen sie wieder ihre Schule und dann kriegen sie wieder ihr Essen vorgegeben. Also die kennen das ja gar nicht, draußen mal im Wald, mal auf den Ast zu treten, mal auf den Baum zu klettern. Das, was wir früher alles gemacht haben. Oder war das früher alles schlecht? Wenn das früher alles schlecht war, dann machen sie heute alles richtig. Ich glaube, dass das, was wir früher gemacht haben, würde dem einen oder anderen Spieler viel mehr helfen. Da wäre er vielleicht auch ein bisschen robuster in seinem ganzen Verhalten und vielleicht auch auf dem Platz.
Nur dementsprechend schmal ist eben der Grad, was man empfehlen kann oder sollte.
Meine Empfehlung, hast du mich gerade gefragt, glaube ich, ne, nach der Empfehlung. Ja. Ich glaube, dass du keine Widerworte geben darfst, aber ich glaube, dass du für dich selbst als Spieler deinen Weg, den du für dich vorgibst, den musst du beibehalten. Du musst für dich sagen, das ist meine Klasse, diese Klasse lasse ich mir nicht nehmen und notfalls gehe ich auch nicht zu Bayern München, sondern gehe notfalls vielleicht irgendwo die zweite Liga zum Hamburger SV oder zu einem ambitionierten
Verein,
um meine Qualitäten da zu zeigen, um die oben drüber in der Bundesliga darauf aufmerksam zu machen. Das ist meine Qualität und die lasse ich mir von keinem nehmen. Aber heute, wie gesagt, ist es ja so, passt du nicht in ein System rein, dann hast du keine Chance, da wirst du weggeschickt. Und das ist für die Kinder, die 4, 5 Jahre in einem Nachwuchsleistungszentrum sind, diese große Hoffnung ausrechnen. Es gibt ja Ausgewählte, die werden ja alle ausgewählt. Und das finde ich sehr schade, dass dann nach 4, 5 Jahren einfach gesagt wird, nee, du bist nicht gut genug. Tschüss.
Als dich die Bayern aus Bremen geholt haben für, ich weiß gar nicht, 8 oder 9 Millionen.
Nein, das waren, glaube ich, 5 oder 6 Millionen plus Andreas Herzog zurück. Also ungefähr 270 Millionen.
Er lacht wieder. Da lief es zu Beginn ja echt richtig gut, ne? Also du hast sehr regelmäßig gespielt auch.
Ich war überall Stammspieler, egal wo ich gespielt habe.
Trapattoni war der Trainer. Hat der dir auch hat er das übernommen aus Bremen so? Hattest du eine längere Leine als manche andere Spieler? Oder hast du dich tatsächlich mal untergeordnet, weil deine Mitspieler plötzlich Matthäus, Kahn, Klinsmann,
Schnell? Nein, wie ich zu Bayern kam, ich habe nichts verändert. Ich war am ersten Spieltag in Hamburg, haben wir gespielt. Das kann ich so sagen, das ist jetzt 30 Jahre her, 35 ungefähr.
In Hamburg, aber gegen St. Pauli, meine ich, oder?
Ja, genau. Haben wir gegen St. Pauli, also in Hamburg gegen St. Pauli gespielt. Ich war abends unterwegs und Trabatoni habe ich im ganzen Hotel gesucht und habe mich nicht gefunden.
Abends, damit reden wir über den
einen Tag vorm Spiel. Genau. Und Lothar hat mich dann auf dem Telefon angerufen und wo bist du? Da sage ich, kann nicht drüber sprechen, wo ich bin, warum? Ja, der Trainer sucht dich, du spielst morgen nicht. So, ich bin natürlich dann ins Hotel wieder.
Mario, erstes Spiel für die Bayern.
Erstes Spiel für die Bayern.
Du kommst aus Bremen dahin ja. Und bist vom ersten Bundesligaspieler abends unterwegs.
Ja, nicht im Hotelzimmer und wurde gesucht. Wie gesagt, bin dann, nachdem Lothar mich angerufen hat, ins Hotel ganz normal hin, habe mich in die Bar gesetzt und da saß Uli Hoeneß und er sagte zu mir, der Trainer hat dich gesucht, du spielst morgen nicht, weil du warst nicht im Hotel. Ja, sag gut, dann gewinnen wir natürlich auch nicht. Ist ja klar. Sag aber ich war hier, ich war nur Kaffee trinken. So, bin dann zu Trabatoni gegangen. Oder Uli hat Trabatoni angerufen und der kam dann, hat er mit mir gequatscht, sag ja, ich war Kaffee trinken. Ja, aber wir dürfen nicht raus aus dem Hotel, sag ja, aber ich war jetzt, was soll ich jetzt machen? So, hat dann den nächsten Tag gespielt und was soll ich dir sagen? Ich glaube, ich habe beide Tore geschossen und wir haben 2-1 gewonnen. Nein, stimmt nicht. Ich glaube, ich habe es 1-1, 1-0, 1-0 lagen wir hinten, 1-1 vorbereitet und 2-1 habe ich selbst geschossen mit dem Freistoß, wo sie
Rizzitelli?
Nein, der Torhüter, wie heißt der damals? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er seinen Finger gebrochen. So, wir haben 2-1 gewonnen. So, und jetzt, ich war bester Mann.
Und gesetzt seit, also zumindest
hast du die ich habe immer gespielt. Ich war immer Stammspieler, obwohl Uli Hoeneß jedes Jahr kam und hat mir gesagt, Mario, ich kaufe jetzt dieses Jahr wieder Spieler, du wirst dieses Jahr nicht spielen, du sitzt auf der Bank. Dann habe ich ihm die Antwort gegeben, ja, wenn ihr 20 Millionen auf die Bank setzen könnt, dann setzt ihr 20 Millionen auf die Bank. Ich war immer, wo ich gespielt habe, egal wann, ob ich zu Berlin gekommen bin, nach Essen gekommen bin, Bremen gekommen bin. Ich war, außer in Bremen, die ersten 6 Spiele. Ich wurde dann das erste Mal eingewechselt gegen Bayern, habe mir sofort einen Freistoß geschnappt, paar Minuten vor Schluss, habe den anderen Außenpfosten. Und von diesem Tag an war ich immer Stammspieler.
Und weil du Hoeneß gerade erwähnt hast, der Manager Uli Hoeneß und der Spieler Mario Basler durchaus zweimal Dickkopf, würde ich sagen. Wann hat's denn da mal? Hat's da mal geknallt?
Ja, das hat ja regelmäßig geknallt. Ja, aber
obwohl er schon der Patriarch war und du der Spieler, klar, der Angestellte.
Natürlich. Aber also er wusste ja immer, was ich gemacht habe. Ich habe ja regelmäßig montags bei ihm im Büro auftreten müssen, weil das Wochenende davor war. Dienstags war Champions League-Spiel und samstags war halt kein Ausgang. Aber ich bin nicht zu Hause geblieben. Ich bin trotzdem weggegangen. Ich musste ja regelmäßig meine Geldstrafen bezahlen. Manchmal auch nicht, obwohl ich sie aufgebrummt bekam. Aber wir hatten ein super Verhältnis. Ich lasse auch über Uli Hoeneß nie was kommen. Auch nach meiner Suspendierung. Die war völlig falsch, dass sie mich suspendiert haben. Hat man auch 2 Jahre danach, hat auch Karl Rummenigge ja gesagt, das war der größte Fehler, was sie da gemacht haben.
Die sogenannte Pizzeria-Affäre.
Genau, ist dann nachweislich gewesen, dass sie da nichts getan haben. Bundesweit außer, dass sie unterwegs war.
Ja. Tagelang Schlagzeile, Bild, überall.
Ja, nochmal, kein Problem. Ist halt so. Aber ich habe heute noch ein super Verhältnis mit Uli Hoeneß, wenn wir uns auf dem Golfturniere sehen. Ich habe auch nach der Suspendierung nicht einen Tag mit ihm gestritten oder sonst irgendwas. Er war natürlich der Chef. Ich war der Angestellte vom FC Bayern. Aber auch er wusste, was er an mir hatte. So, damals die Suspendierung.
Du hattest sogar mal das Gefühl, beziehungsweise warst du ja im Grunde sicher, dass die Bayern einen Detektiv auf dich
das
angesetzt
war ja so,
hatten.
Ja,
war so. Um dein Privatleben im Blick zu behalten? Oder?
Genau, ja.
Hat er das mal zugegeben?
Nein, aber ich habe es gemerkt, wie ich dann bei ihm im Büro gesessen habe. Ich habe ihn ja darauf angesprochen, es war ja an einem Sonntag. Habe ich ja nicht verstanden, warum er mir sonntags einen Detektiv
in der Familie unterwegs oder was?
Genau, ich bin zum Eishockey gefahren mit meiner Familie, mit meinen Kindern und da ist mein Auto hinterher gefahren bis vors Eisstadion, dann wieder zurück. Also war sehr kurios und ich habe ihn dann natürlich montags bin ich dann wieder zu ihm ins Büro gegangen und dann habe ich schon gemerkt, da hat er so ein bisschen einen roten Kopf gekriegt und Uli, wenn sie aufregt, weißt du, ne, du hast ihn irgendwo ein bisschen an den Glötzen und es war so und da könnte er auch immer noch sagen, dass es nicht so war. Also es war sicherlich ein Detektiv, den sie mir hinterher geschickt haben, bloß war es völlig falsch, weil es an einem Sonntagmittag war, samstagsabends, freitagsabends,
ach so, also
da hätte es gelohnt.
Also grundsätzlich die Idee gar nicht verkehrt?
Die war nicht verkehrt, nur das war der falsche Tag. Samstag oder freitagsabends wäre besser gewesen.
Du scheinst nicht, sehr schön, du scheinst nicht wirklich ein Fan von großer Heimlichtour gewesen zu sein. Im Entmüdungsbecken, hast du, glaube ich, mal erzählt, hast auch schon mal eine Zigarette geraucht, hast du sie auch in der Hand behalten, als sie ja noch schnell die Zigarette ins dampfende Wasser geworfen haben, auch wenn der Trainer reinkam. Bist du dabei geblieben?
Jetzt musst du doch, ich habe sogar die Zigarette, wie ich bei Bayern zu Bayern kam, und Trabatoni war ja immer am Tag vorm Spiel, war er abends oft bei mir auf dem Zimmer. Da habe ich ja auch eine Zigarette geraucht. Wenn er reinkam, habe ich sie brennen lassen, habe weiter geraucht. Also ich habe das einmal gemacht, habe ich die Zigarette mit dem Aschenbecher in die Schublade reingestellt, wie es geklopft hat. Und dann kam er rein und dann hat er auf einmal gemeint, es brennt bei mir im Zimmer, weil, ist ja klar, die Schublade, ne, da habe ich Schublade, da kam natürlich ein riesen Rauchwolke raus. Aber ich habe trotzdem meine Zigarette weiter geraucht. Also ich habe auch vor Uli Hoeneß geraucht. Ich habe geraucht auf der Meisterschaftsfeier, Pokalsieg. Andere haben sie halt versteckt. Aber ich habe, es wusste doch jeder, dass ich rauche. Also muss ich deswegen meine Zigarette nach dem Spiel im Warmwasserbecken, gab's nichts Schöneres, wie ein schönes Bier oder eine kalte Cola und eine Zigarette und im Warmwasserbecken drin zu sitzen. Und die anderen, die da Eis oder so, die haben halt mit, die waren alle 10 Jahre älter und haben ihre Zigarette dann ins Warmwasserbecken reingeschmissen, wo ich gedacht habe, die sind ja wie kleine Kinder. Auch das wusste ja Uli Hoeneß, dass die Otto Rehhagel, dass die geraucht haben. Bloß haben die ihre Zigarette, ich habe halt weitergeraucht.
Und daher war dein Weg gar kein Geheimnis draus machen, weil offener Umgang. Auch Berti Vogt hat, glaube ich, mal gesagt, als er gefragt wurde, warum der Barca noch nicht bei der Nationalmannschaft dabei ist, weil es ein Nichtraucherflug sei, hatte er mal über irgendeine Reise gesagt, er musste sich einen anderen Flieger suchen.
Ja, aber das ging ja nicht, weil damals durfte man ja noch in der Flieger rauchen. Also wir haben ja im Flieger regelmäßig mit den Nationalspielern oder auch mit Bremen, wenn wir irgendwo hingeflogen sind, haben wir ja geraucht. Das konntest ja damals, durfst ja noch rauchen, in den letzten 3 Reihen. Und wir waren immer bei der Stewardessen und hinten haben den Vorhang zugemacht und haben hinten geraucht. Also wir haben ja auch im Bus geraucht. In Bremen oder auch in München haben wir im Bus geraucht. Also ich weiß gar nicht, was da so schlimm dran ist. Weiß doch jeder, dass es gab Spieler, da wird ja keiner drauf kommen. Sogar Oliver Kahn hat geraucht. Und der hat, glaubt's mir, mehr geraucht wie ich.
Mehr geraucht?
Mehr geraucht wie ich. Und das ist schwer.
Guck mal, jetzt Vorstand des FC Bayern.
Und raucht wahrscheinlich immer noch, ist aber nicht schlimm. Vielleicht hat er aufgehört, weiß ich nicht. Er hat ja ein bisschen zugenommen, keine Ahnung. Da kommt ja vom, wenn man aufhört zu rauchen. Aber der hat damals auch geraucht. Ich weiß gar nicht, was das so schlimm war.
So, und der stand auch mit dir in diesem, du hast es gerade schon mal angesprochen, dass du selbst vor Champions League, großen Champions League spielen, deine kürzeren Nächte durchgezogen hast. So war es auch vor dem wahrscheinlich, ja doch, also rückblickend auf jeden Fall größten Spiel deiner Karriere, das Champions League-Finale gegen Manchester United. Da heißt es, dass du die Nacht davor, es ist 3:30 in der Hotelbar geworden, oder?
Ja, 3:30, 3:30 rum, ja.
Also selbst da hast du nicht gefühlt, so komplett bestmögliche Vorbereitung,
ich muss pünktlich ins
Bett, oder war das die bestmögliche Vorbereitung?
Das war die allerbeste Vorbereitung, die ich hatte, weil ich hatte ja in den anderen Spielen, ob das Pokalspiel oder Bundesligaspielen, ich habe ja nie eine andere Vorbereitung gehabt. Ich habe immer wenig geschlafen. Ich war nicht bei jedem Spiel unterwegs, aber bei vielen Spielen, wie gesagt, freitags war ich an der Hotelbar. Im Champions League Endspiel war ich auch die ganze Nacht, wie gesagt, an der Hotelbar und war bester Mann der nächste Tag.
Hat da mal ein Funktionär Richtung Uhr gezeigt in der Nacht?
Ja, kam ja der Uli und der Ottmar Hitzfeld kam ja.
CL-Finale, ja.
Genau, kamen ja zweimal und ja, aber ob ich jetzt da unten sitze oder auf dem Zimmer bin und kann nicht schlafen, habe ich gedacht, bleibe ich halt unten sitzen und trinke noch ein Bier, bis ich müde werde oder ein Wodka Lemm dann zum Abschluss. Ja, und der Erfolg hat mir ja recht. Ich habe ja nächste Tag, ich war bester Mann.
Ich habe mich geärgert. Freistoßtor auch, ne?
Zum 1-0. Ich habe mich geärgert nach dem Spiel, weil ich gedacht hätte, ich hätte 2 Stunden länger wach bleiben müssen, hätte ich vielleicht noch ein zweites Tor gemacht.
Ja, du hast ja auch mal, ich glaube, du hast mir mal erzählt, dein Wikipedia-Eintrag stimmt nicht ganz, weil du hast ja die Champions League gewonnen.
Ich habe sie gewonnen, weil ich bin 89. raus, und da stand es nur 1-0 für uns, genau.
Was würdest du rückblickend sagen, war deine schönste Station? Fühlt sich irgendwas so, wenn du mal in dein Herz hörst?
Nein, Tobi, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, egal wo ich gespielt habe, ob das in Essen war oder in Berlin, Zweitliga-Zeiten, Bremen, ich habe überall tolle Stationen gehabt, ich habe tolle Vereine gehabt, ich kann, ob Rot-Weiß Essen ist heute noch für mich ein richtig toller Verein, trotz vierter Liga, Berlin, klar, ist gerade auf dem absteigenden Ast, wir wollen hoffen, dass sie nicht absteigen, die Hauptstadt.
Ja, sportlich auf dem Absteigenden, aber eigentlich was das Ganze drumherum und die Möglichkeiten angeht, wirtschaftlich sind sie
hat
aber
man,
sowas von auf
genau,
einer Überholspur.
Hat man alle Möglichkeiten, die müssten, ich glaube, ich muss dahin nicht, ich muss mit Freddy Bobic dahin, muss aufräumen. Wir müssen Berlin nach vorne bringen. Nein, oder auch Bremen, tolle Zeit, tolle Stadt, tolle Menschen da kennengelernt. Ich kann nicht sagen, wo es am schönsten war. Am besten war es bei Bayern, da wir am meisten verdient.
Mehr als in Katar? Und am Ende gab es ja noch
mehr wie in Katar.
Mehr,
es waren ja nur 8 Monate. Also auf jeden Fall mehr wie in Katar, ja.
Wie Paradies war das? Ihr wart
das
ja damals echt
schön.
Vorreiter.
Das
ne?
war,
also
ja, das war, dann, nein, das war grausam. Also grausam in dem Sinne, weil wir waren die ersten Spieler, wo dann haben sie eine Liga gegründet, keine Ahnung. Und dann haben sie für jede Mannschaft 2 Spieler eingekauft, viel Geld bezahlt. Und dann, ja, manchmal bist du zum Spiel gekommen, da war gar keine Mannschaft da. Da haben sie das Spiel mal von zu Hause in andere Stadien verlegt. Da wird er bis unter der Woche zum Training gekommen. Da waren genau die 2 ausländischen Spieler da. Die anderen sind gar nicht gekommen, weil ein bisschen Schneesturm draußen, Sandsturm war. Oder weil sie beten mussten. Dann hast du halt alleine trainiert. Also das waren die Anfänge, war eine Katastrophe.
Dass du, einer, der eigentlich gar nicht so viel unbedingt aufs Thema Training gegeben hat, dann da tatsächlich gespürt hat.
Ja, aber Gott, du wirst lachen, Tobi. Jetzt, ich war in Katar bei jedem Training. Komischerweise, aber hat wahrscheinlich auch dem dran gelegen, dass du ja in Katar nichts machen konntest damals. Ich war den ganzen Tag zu Hause, hab gewartet, bis abends Training ist, dass ich mal 2 Stunden rauskam.
Deine Familie war mit?
Meine Familie war dabei, meine Frau, mein Sohn war dabei. Mein Sohn ging in eine internationale Schule da. Meine Frau hat natürlich auch der Schweizer Manager, der uns da hingeholt hat, dem seine Frau lebte da, mit der konnte sie sich jeden Tag treffen, zum Kaffee trinken oder so. Aber wir als Spieler, wir haben ja nichts gemacht. Draußen waren es 55 Grad. Bist in ein Kaufhaus oder in ein Shopping Mall gegangen, da waren es 2 Grad minus. Da hast du auch keinen Bock gehabt. Ich war nie der große Einkäufer, wo in einem Geschäft 2 Stunden rumlaufen. Also ich war dann zu Hause mein Pool, habe in die Sonne gelegt und habe gewartet, bis Training ist. Dass ich mal 2 Stunden rauskam. Und bei uns war es ja so, wir haben ja manchmal trainiert um 9:30. Manchmal haben wir auch erst mal 10:30 trainiert oder auch gespielt. Je nachdem, wie warm es war, haben sie das Training einfach mal um 2 Stunden nach hinten verlegt, weil es dann nur noch 35 Grad hatte.
Und das vollste, also grundsätzlich auch nicht so viel Publikum, so dass da jetzt irgendwie Atmosphäre oder so gar nichts.
Null.
Einmal gab es ein volles Stadion, kann ich mich dran erinnern, damals, weil irgendwas verschenkt wurde? Oder
ja,
was
nein,
war
das war
da
das Endspiel. Das war das Endspiel im Emirs Cup. Da hatten wir waren wir im Endspiel, wir haben es auch gewonnen, 1-0. Und da war Stadion, musste ja keinen Eintritt bezahlen.
Effel war nicht bei... Hat nicht
der
mit
war
dir
ein alter, der hat ein anderer. Ich habe mit Fernando Hierro zusammen in einer Mannschaft gespielt.
Ex-Realgröße.
Genau. Und wir haben den Manager, wir haben den Emirs Cup, wie gesagt, das Endspiel, da kam der große Emir. Wir hätten um 8:30 spielen sollen, um 9:30 haben wir dann angefangen, weil dann war der Herr dann da. Durfte er vorher nicht spielen, bis der gesessen war auf seinem Platz. Der kam dann rein, Stadion hat dann seinem Volk zugewunken. Dann hat er sich gesetzt, dann durften sie auch die Leute ersetzen, dann durften wir auf den Platz laufen. Und das Stadion war, musst du keinen Eintritt bezahlen, war alles frei. Aber jeder hat eine Eintrittskarte gekriegt und jeder von den 28.000 Zuschauern, wo da waren, konnte einen Preis gewinnen. Also ein Auto, eine Küche, irgendetwas. Also, und deswegen
jeder konnte ein Auto oder?
Nein, jeder konnte irgendwas anderes. Also, es gab 28.000 Preise.
Aber du bist als Gewinner rausgegangen.
Nein, ich habe das Spiel gewonnen, nur die Zuschauer meine ich.
Ja, wenn du als Zuschauer da warst, wusstest du, du gehst mit irgendwas außer Tombola nach Hause.
Du gewinnst sicher irgendwas, weil ob das Mülleimer war oder keine Ahnung, irgendwas hast du immer gewonnen als Zuschauer. Ne? Und wir hatten damals, wie gesagt, das Emir Cup Finale gewonnen und in der Nacht bin ich dann noch nach Hause geflogen, 1:26 Uhr.
Ach, und das war das
ich wollte
Spiel,
weg,
ja,
ich wollte der, weg, ich wollte nur noch weg, weil es war eine Katastrophe. Und dann bin ich zurück, hat mir Jan Regensburg ja das Angebot gemacht, als Teammanager, Trainer und Manager zu machen. Und an dem Tag, wo ich zugesagt hatte, hat der Manager von Al Rayyan, der unser Verein gemanagt hatte, der hat mich angerufen und wollte, dass ich nochmal ein Jahr komme. Er hat mir auch richtig viel Geld bezahlt, aber ich hatte leider mein Wort schon, nicht leider, sondern ich habe mein Wort ja Jan Regensburg gegeben und die hätten richtiges Geld bezahlt. Aber die meinen natürlich, mit Geld kannst du alles kaufen und das ging bei mir halt nicht.
Wie wird die WM in Katar? Du hast ja da gespielt oder ist das mittlerweile echt eine andere Eine andere Welt.
Naja, das ist eine andere Welt geworden. Ne? Wenn du siehst, wenn Bayern da ins Trainingslager fährt und was da für Gegebenheiten. Ich kann ja das Beispiel mal sagen, wir hatten in den 8 Monaten, in denen ich da war, haben die das Stadion von Manchester United in klein nachgebaut, in 8 Monaten hochgezogen. Also die haben angefangen und eine Woche bevor ich dann nach Hause geflogen bin, war das Stadion fertig. Also unvorstellbar, was für Möglichkeiten da sind. Aber ich stelle mir die WM natürlich schon sehr schwierig vor.
Auf der anderen Seite gab es ja auch die... Gibt's immer noch große Diskussionen,
ja,
ne?
Also
Menschenrechtsthemen und sowas.
Das gab's damals ja bei uns schon. Die Menschen haben ja an der Straße gearbeitet, die Straßen geteert bei 55 Grad. Also jetzt nimmst du den Teer noch dazu, da wären wahrscheinlich 100 Grad. Die waren ja der brütenden Hitze ausgesetzt und mussten trotzdem von morgens bis abends arbeiten. Also das gab's ja damals bei uns auch schon. Das ist ja nicht, heute ist es nur extremer. Durch die ganzen Stadien sind ja wie viele Tausende von Menschen, wo die arbeiten müssen.
Die aus dem Ausland kommen, im Grunde moderne Sklaverei.
Genau, die werden, wie gesagt, nur geholt aus dem Ausland. Die Einheimischen arbeiten ja da nicht, die Kataris. Sondern die kommen ja alle aus dem Ausland, Tunesien und, werden ja eingeflogen und kriegen einen Hungerlohn, werden ja nicht richtig bezahlt und müssen da und nach da schuften. Also das ist heute für mich keine Überraschung, dass es so viele Tote gibt. Das gab es damals nur in klein, hat sich nur noch keiner so für Katar interessiert.
Also notwendig und auch vollkommen richtig in deinen Augen, dass der Finger da in die Wunde gelegt wird und dass auch eine Nationalmannschaft darauf hinweist,
wenn man es aus eigenen Stücken hinweist drauf, ne? Also ich finde es auch das zu dem Thema, ne? Dann Video drehen, es ist lächerlich. Also
weil es dann PR-Aktion
ja,
wird.
Ja, man blamiert sie. Ja, genau. Ich muss da keine PR-Aktion draus machen, sondern wenn ich von irgendetwas überzeugt bin, dann ziehe ich ein T-Shirt an oder bemal das auch, wie sie es gemacht haben. Aber mach doch kein Video für den DFB, dass sie da, wie groß, wie schön. Also mir kam das so vor, wie wenn jeder auf einmal völlig überraschend noch in seiner Sporttasche einen Farbeimer gehabt hat, einen Pinsel, dass er das anmalen kann, weil das ja ganz überraschend war. Nein, das ist wieder... Es ist richtig, dass man darauf aufmerksam macht, dass die anderen Vorreiter, wir hatten ja, Norwegen war ja, glaube ich, die erste Mannschaft, dann die Holländer, wir haben es dann auch gemacht.
Dass man es zum Thema macht grundsätzlich.
Man soll es zum Thema machen, man muss es auch nachhaltig zum Thema machen, nicht nur einmal, sondern, aber lass die scheiß Videos weg, weil es interessiert kein Menschen, sondern mich interessiert, wenn ich Fernsehgucker bin, ich sehe, die deutsche Mannschaft macht was dafür, finde ich toll, aber einen Tag später dann ein Video da rein, wie alles aufgenommen wird, braucht man alles nicht.
Mhm. Ja, klarer Punkt, gutes Statement. Hast du deine aktive Karriere eigentlich mittlerweile beendet? Man findet ja noch Hinweise, dass du vor 2 Jahren nochmal wieder eingestiegen bist, irgendwie TSG Eisenberg, ist das richtig?
Ja, ich bin ja...
In der Pfalz?
Ja,
mit meinem Sohn,
genau, hab das natürlich auch gemacht. Jetzt hat er den Verein gewechselt, jetzt spielt er im Nachbarsort. Jetzt hat er mich schon gefragt, ob ich da nicht auch noch spielen will. Jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht schnüre ich nochmal die Schuhe.
Aha.
Nach Corona natürlich, wenn es irgendwann mal wieder erlaubt ist.
Und was ich über deinen Körper jetzt gelernt habe in der letzten Dreiviertelstunde, also da gäbe es keinerlei Hindernisse,
null,
oder?
Es gibt keine Einschränkungen, außer dass die Knochen vielleicht danach ein bisschen mehr wehtun. Mit 52, mein, darf man auch mal ein bisschen Rückenschmerzen haben.
Und allerletzte Frage, hast du eigentlich weil wir hier im DFB-Fußballmuseum ja sitzen, und das ist, glaube ich, auch ein kurzer Part in deinem Buch, dass du darauf hinweist, oder zumindest steht klar geschrieben, dass du ja Europameister geworden bist, weil du warst im Kader 96.
Genau, ich war ja auch dabei.
Und dann hast du dich kurz vorm Eröffnungsspiel oder vom ersten Spiel der Deutschen noch verletzt.
Jeweils operiert.
Jeweils Christian Ziege, genau. Derjenige gewesen, der dich getreten hat.
Böser Junge.
Dann 2 Wochen später warst du wieder da, wieder Training,
wieder draufgestiegen und dann musst du nach Hause.
So, und dann geht's im Buch, glaube ich, darum, dass du die Medaille noch nicht bekommen hast.
Nein, die habe ich bis heute nicht
bekommen. Bis heute noch?
Nein.
Guck mal, da ist jetzt schon wieder ein Jahr vergangen.
Ja, das ist, es gibt ja, ich glaube, bei dir Vogts hat es mal gesagt, er ist sicher, dass er sie gekriegt hat. Also hier dann auf dieser Stelle, vielleicht hört ja Patty zu, ich habe meine Medaille immer noch nicht gekriegt.
Schau einer an. Aber du fühlst dich als Europameister.
Ach, Tobi, das ist mir jetzt mittlerweile, das war 96, das ist mir sowas von wurscht.
Ist es so, ja?
Da müssten ja
gibt's Titel
ja,
sind das, was
ja,
bleibt.
Ja, da gibt's ja, da ist Günther, ist der Weltmeister geworden? Ja. 14?
Günther?
Günther.
Ach, Günther. Also ich habe schon bei Günther, war jetzt bei Günther Herrmann.
Nein, Günther war ja auch zweimal dabei. 14.
Und, klar ist der Weltmeister geworden.
So, aber hat ja auch kein Spiel gemacht. Aber ist trotzdem Weltmeister geworden.
Auf jeden Fall.
So bin ich auch Europameister.
Ja, hast ja schon was beigesteuert.
Ja.
Das, Und das wäre ja im Grunde, also das war so deine Hochform zu der Zeit, ne? Also hast du dir was ausgerechnet, weil es vorher auch bei der 98, WM in den USA nicht so funktioniert hat?
Nein, da habe ich ein Spiel, 18 Minuten gespielt und hat Betty Fuchs gesagt, ich hätte meine Chance gehabt. In 18 Minuten konnten sie nicht nutzen. Ja, was soll man machen? Ist manchmal, wenn Otto Rehhagel Trainer gewesen wäre, hätte ich 412 Länder spielen.
Dann wärst du, dann hätte der Matthäus längst einpacken können.
Genau.
Hallo, ich danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war wirklich sehr interessant. Ich kenne mich ein bisschen im Fußball auch aus. Trotzdem macht es mir total viel Spaß, immer noch mal wieder hier was mitzunehmen, da was zu hören. Ich habe gelernt, es gibt noch mal wieder ein Ziel. Also zumindest die Überlegung noch mal mit deinem Sohn gemeinsam. Wie alt ist der jetzt?
Der ist jetzt 24.
24. Dann guck mal, wird er ja ungefähr, was die Kondition angeht, auf deinem Level sein, denke ich.
Ja, der wird mich ein bisschen übertoppen.
Raucht er?
Er raucht.
Und er trinkt auch gerne mal einen Wodka Lemon?
Er trinkt auch gerne einen Wodka Lemon. Jetzt habe ich ja meinen eigenen und dann trinkt er noch lieber.
Ach so, guck mal, jetzt googeln die Leute. Also, sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank für die offenen und ehrlichen Worte. So kennen wir Mario Basler und wäre doch gut, wenn du so bleibst, aber ich mache mir da ehrlich gesagt keine Sorgen.
Musst du da keine Gedanken machen.
So, und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, dann geht gerne noch mal in eine andere Folge rein. Mir macht's jedes Mal echt Spaß, mich mit meinem Lieblingsthema hier auseinanderzusetzen und mich auszutauschen mit dem einen oder anderen, der auch einiges erlebt hat im großen Bereich des Fußballs. Wenn es euch genauso geht, dann abonniert doch lieber Fußball gerne oder lasst einen netten Kommentar da. Das würde mich sehr freuen. Viele Grüße und bis bald. Mario, und eigentlich bist ein super Typ. Stimmt schon mal, so auf deinem T-Shirt steht.
So soll es sein. Dankeschön.
Ciao.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.